Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 62 des Rebellenfunk. Und heute gibt es ein kleines bisschen Besonderheiten, denn wir sind zu dritt. Und ihr hört gleich eine Stimme, die habt ihr so noch nicht gehört bei uns. Und bei dieser Stimme handelt es sich um Jochen. Das ist der Garrison Public Relations Officer der deutschen Abteilung der 501st. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr als Star Wars Fans zu Premieren in Kinos wart oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, die irgendwas mit Star Wars zu tun haben. Dazu wird er uns gleich mehr erzählen. Erstmal, hallo Jochen, cool, dass du da bist.
Hallihallo, freut mich.
Genau, und mit dabei ist natürlich dann auch noch die gewohnte Stimme am Rande, der Niklas.
Genau, ich bin heute nicht am Rande, sondern mittendrin statt nur dabei, so wie eigentlich immer, außer wenn Tobi wieder einen minutenlangen Laberflash bekommt. Aber heute lassen wir vor allem Jochen das Wort, denn wir sind beide sehr, sehr interessiert daran, was er alles so zu erzählen hat. Er wird uns nämlich heute alles über die 501st erzählen oder alles, was uns zu Fragen einfällt. Und ja. Ich würde sagen, damit könntest du direkt mal loslegen, Tobi, oder?
Ja, genau. Ich habe nämlich vor allem zuallererst eine ganz klassische Bezeichnungsfrage. Mhm. Ihr verkleidet euch, dann gibt es das Wort Kostüm. Es hat sich irgendwo noch Cosplayer eingebaut. Was ist denn jetzt das Richtige, was ihr macht? Wie nennt man das?
Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Vorliebe dafür, wie es jetzt bezeichnet. Cosplay an sich ist, glaube ich, jetzt der neueste, schrägstrich modischste Begriff dafür. Mhm. Wir sagen ganz normal Kostüme tragen, bezeichnen uns selber als Kostümträger.
Okay.
Und ja, wie gesagt, ob sich jemand dann selber als Cosplayer definiert, das bleibt ja dann jedem selber überlassen. Aber dadurch, dass es ja sowohl die 501st Legion als auch die German Garrison schon zu Zeiten gab, als es Cosplay als Begriff noch nicht gab, ja, sind wir, wie gesagt, über Kostüme und Kostümträger auf jeden Fall gut dabei und happy, wenn wir uns so bezeichnen oder bezeichnet werden.
Wunderbar, gut, dann haben wir also auch diese kleine technische Frage. genau, das heißt, ihr seid also als Kostümträger im Prinzip überall, was mit Star Wars zu tun hat. Also wenn es jetzt eine Filmpremiere gibt in einem Kino oder ich erinnere mich an die Legoland Star Wars Tage, glaube ich, war das?
Oh ja,
genau,
gute Erinnerung.
Tage im Legoland, die es gab.
Da seid ihr immer quasi bataillonsmäßig vertreten und zieht dann einmal quer durch.
Ja, wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Also auch jetzt, wie gesagt, bei Kinopremieren sind in der Regel Mitglieder von uns dabei, klar. Aber natürlich auch andere Star Wars-Fans, die halt dann den Premierentag nutzen, um im Kostüm dann halt im Kino zu sein. Aber wie gesagt, auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, kleinen, groß, Conventions, jetzt Legoland, was du genannt hattest, ist natürlich so ein bisschen auch für uns ein ganz großes Highlight gewesen, weil Veranstaltungen, wo dann wirklich so viele Mitglieder auf einem Fleck zusammenkommen, die gibt es jetzt natürlich auch nicht alle Nase lang. Das sind dann eher so Highlights, die man halt einmal, zweimal im Jahr hat.
Das sind natürlich absolute Highlights auch für Fans, solche so viele in Star Wars Kostüm gekleidete Menschen auf einem Haufen zu sehen. Aber also wie würdest du denn beschreiben, was die 501st allgemein macht?
Also das Ziel der 501st, mit dem sie auch gegründet wurde, ist letztlich sozusagen die Begeisterung für Star Wars im Allgemeinen eigentlich zu fördern. Und das machen wir halt hauptsächlich dadurch, indem wir in gewisser Weise halt die Charaktere der dunklen Seite, muss man ja sagen, also die Schurken und die imperialen Charaktere, so ein bisschen ja, jetzt nicht unbedingt im wahrsten Sinne des Wortes greifbar machen, aber nahbar machen, indem wir sie halt einfach auf Events verkörpern, indem wir Leute darüber informieren, wie der Kostümbau funktioniert, und einfach, ja, für Fotos bereitstehen, und ja, einfach mit der Star Wars Stimmung, mit der Star Wars Atmosphäre begeistern. Eben groß und klein. Star Wars Fans gibt's ja ganz viele.
Jetzt sagst du vor allem die dunkle Seite, da heißt es, bei euch gibt es offiziell tatsächlich keine Jedi?
Das ist korrekt. Die 501st Legion ist im Prinzip der Kostümclub, der sich eben mit den imperialen Charakteren beschäftigt oder halt mit, ja, Charakteren, die dann irgendwo auch dazwischen liegen. Also Kopfgeldjäger, Schurken. Es gibt ja auch ganz viele Charaktere im Star Wars-Universum, die jetzt nicht unbedingt der guten Seite angehören, aber auch eben nicht dem Imperium. Die sind bei uns zu Hause, so wie sie teilweise dann eben auch in der Rebel Legion zu Hause sein können. Und die Rebel Legion ist sozusagen unser Schwesterkostümclub, in der dann alle Charaktere der hellen Seite letztlich ihr Zuhause finden.
Und mit dem seid ihr tatsächlich auch verbandelt in irgendeiner Form?
Wir sind unabhängige Clubs, die unabhängig voneinander existieren, aber generell die Star Wars Clubs untereinander sind natürlich auch im Dialog miteinander verbunden. Und wenn es jetzt größere Events gibt, wie jetzt beispielsweise die Star Wars Tage im Legoland waren oder wenn es jetzt auch mal um die Kinopremiere geht, was dann ja auch häufig von Lucasfilm oder Disney selber dann auch irgendwo mitgefördert wird, dann sind natürlich alle Star Wars Clubs angehalten, da auch zusammenzuarbeiten. Dementsprechend haben wir schon ganz viele Berührpunkte. Auf Cons natürlich auch. Da sind ja auch immer alle vor Ort vertreten.
Das ist natürlich spannend, dass ihr vor allem eine Darkseid seid, das war mir jetzt neu. Aber wenn wir jetzt schon von Kostümen reden, also so ein Stormtrooper-Outfit ist ja relativ aufwendig. Was ja. Habt ihr denn für Voraussetzungen, so ganz allgemein für die Kostüme?
Also das Ziel der 501st Legion und dementsprechend halt auch der lokalen Garrison, also jetzt in unserem Fall der German Garrison, ist es, dass wir besonderen Wert darauf legen, filmakkurate Kostüme zu haben. Das heißt, das Aussehen ist uns sehr, sehr wichtig, bis hin zu kleineren Details auch. Wir haben dementsprechend auch eine Sammlung von Kostümrichtlinien, in denen es im Prinzip für jeden Charakter, den man innerhalb der 501st Legion repräsentieren kann, dann eben diese entsprechenden Richtlinien gibt, wie das Kostüm auszusehen hat, welche Details man beachten muss, wie bestimmte Sachen umgesetzt sein müssen und so weiter. Das ist sehr, sehr detailliert und vielleicht auch manchmal auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend, möchte ich sagen. Aber wie gesagt, das steht halt alles unter dem Ziel, einfach filmakkurate Kostüme zu haben. Insbesondere halt auch ja, wenn du dir vorstellst, weil du es ja auch schon angesprochen hast, wenn dann eben ganz viele Stormtrooper beispielsweise auf einem Fleck zusammentreffen, dann liegt ja auch der Reiz genau darin, dass die halt möglichst identisch ausschauen, um einfach halt diesen einheitlichen Eindruck auch zu erwecken und da eben auch ein einheitliches, in Anführungszeichen, Qualitätsniveau zu haben, was einfach wir als Mitglieder uns selber sozusagen halt auferlegen. Ja, und darin liegt im Prinzip halt auch diese grundlegende Maßgabe, dass wenn man in der German Garrison oder in der 501st Legion Mitglied werden möchte, dann muss man eben ein Kostüm haben, das dann den jeweiligen Richtlinien entspricht.
Okay, und wenn ich jetzt als Bartträger, sage ich jetzt mal, mir jetzt in den Kopf setze, ich möchte den Imperator verkörpern, müsste ich dann den Bart abschneiden?
Also jetzt bei dem Beispiel, das du gewählt hast, dann würdest du wahrscheinlich ohnehin eine Latexmaske tragen, weil ansonsten ist es relativ schlecht.
Stimmt.
Schlecht machbar, den Imperator zu verkörpern.
Tobi sieht auch so aus wie der Imperator.
Ja, das stimmt. Vor allem morgens.
Vor allem morgens. Also Imperator, schwieriges Beispiel. Wir haben Face-Charaktere. Also ein Imperator mit Bart ist theoretisch möglich, aber von unseren Mitgliedern kenne ich jetzt keines, das als Kostüm den Imperator wählt und dann tatsächlich halt Bartträger ist, respektive die meisten haben eine Latexmaske. Jetzt bei den tatsächlichen Kostümvarianten des Imperators ist die Latexmaske auch Bestandteil der Richtlinien sozusagen. Also da kannst du auch, wenn du schon älteren Kalibers bist, ohne Latexmaske, trotz vielleicht vieler Falten im Gesicht, die Richtlinien nicht erfüllen. Es gibt ja andere helmlose Charaktere auch auf der imperialen Seite, dabei vielleicht einfach zu bleiben, das ist völlig egal, ob du Bartträger bist oder nicht.
Okay.
So will wir auch keinen Unterschied machen, ob du als Frau einen männlichen Charakter verkörpern willst oder auch umgekehrt. Mhm. Das ist bei uns frei. Jeder kann die Charaktere verkörpern, die er möchte, auch unabhängig von Größe und so weiter. Es ist einfach eine persönliche Entscheidung, ob man das machen möchte.
Wenn du jetzt sagst, cool, jeder muss ein Kostüm haben, ich habe mich mal tatsächlich durchgeklickt durch eure Database, die ja im Internet verfügbar ist. Ich glaube, es ist nicht eure, sondern die für die 501st Legion allgemein. Also es ist keine spezielle deutsche, ne?
Nein, alle Garrisons teilen sich sozusagen übergreifend diese Kostümdatenbank, damit wir eben auch sozusagen weltweit die gleichen Kostümstandards haben.
Ja, die kann ich übrigens sehr empfehlen für alle Fans, die mal einen genaueren Blick auf bestimmte Charaktere werfen wollen und schauen, was haben die eigentlich für Komponenten auch in den Filmen an ihrem Körper, denn das ist wirklich wahnsinnig detailliert. Aber wenn du jetzt sagst, jeder muss so ein Kostüm haben, ich bin ja seit Jahren Star Wars Fan und interessiere mich auch für alle Art von, sag ich mal, Merchandise, Memorabilia, wie auch immer. Ich habe noch nie wenn wir jetzt beim klassischen Stormtrooper bleiben, ein so detailliertes Stormtrooper-Kostüm zum Kaufen gesehen. Das bedeutet, das ist alles selbst gebaut bei euch, oder?
Genau, die meisten Kostüme sind tatsächlich komplett selbst gebaut, genäht, je nachdem, ob es halt eine Rüstung oder ein Stoffkostüm ist, oder eben auf Basis von Bausätzen, die von Fans dann auch für Fans sozusagen gemacht werden. Ja, je nachdem, wie sehr man sich mit dem Thema halt beschäftigt, wird man eben feststellen, dass es jetzt im Sinne von lizenzierten Kostümen in der Qualitätsliga, sage ich jetzt mal, relativ schlecht aussieht. Da gibt es nur einen offiziellen Lizenznehmer, der im detaillierteren Bereich wirklich Kostüme anbietet, das ist Anovos, die aber halt natürlich mit langen Vorlaufzeiten zu kämpfen haben und die jetzt natürlich auch nicht unbedingt jedes Kostüm abbilden, einfach weil es jetzt kommerziell gesehen auch vielleicht nicht unbedingt rentabel ist, etwas vielleicht nicht so verbreitete Charaktere dann eben anzubieten. Das heißt, da ist man einfach sehr, sehr limitiert, was die Verfügbarkeiten betrifft. Und jetzt, wie gesagt, für unseren Club oder das, was wir so machen, sind dann eben viele der Kostüme, die man sonst erhalten kann, einfach qualitativ nicht ausreichend genug, weil die ja auch für einen ganz anderen Zweck gemacht sind. Also wenn ich jetzt im Karnevalsbereich schaue, Faschingsbereich, da gibt es natürlich viele Star Wars Kostüme, aber die sind dann halt einfach für die Spaßveranstaltung sozusagen, die man dann halt irgendwie einmal im Jahr dann letztlich überwirft und daran halt dann eben teilnimmt, wo man sich dann auch vielleicht im Bereich von, weiß ich nicht, bis zu 100 oder 120, 150 Euro bewegt. So eine Stormtrooper-Rüstung, wenn man die wirklich jetzt so machen möchte mit einem Bausatz, der wirklich auch detailgetreu ist, originalgetreu ist, dann wird man alles in allem dann schon irgendwo bei einem leichten vierstelligen Betrag landen. Also das ist auch, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, sich dann sozusagen für ein filmakkurates Kostüm zu entscheiden.
Na gut, aber gerade wenn du es als Hobby nimmst, ist vielleicht natürlich dann auch die Ausgabe etwas weniger schmerzhaft. Gerade mit Blick darauf, was vielleicht andere in Paschier stecken oder in Golfschläger.
Ja, also gut, ich meine, Hobby ist ja immer für die meisten Leute natürlich ein Bereich, wo man schon auch bereit ist, ein gewisses Sümmchen zu investieren. Genau. Wie viel es einem wert ist, muss dann natürlich halt jeder selber beurteilen. Es gibt da ja auch Möglichkeiten, das sind ja auch nicht alle Kostüme unfassbar teuer. Da tut sich wirklich eine sehr große Bandbreite auf. Wir haben halt zum Beispiel ein Kostüm, was zum Einsteigen sehr, sehr beliebt ist. Das ist zum Beispiel der Thai Pilot Reserve, was im Prinzip sozusagen die Raumschiff-Variante des Thai-Piloten ist. Also wenn er halt nicht im Thai-Fighter sitzt, sondern sich eben halt im Sternzerstörer bewegt. Stoffanzug im Prinzip mit Stiefeln, mit einer Kappe, mit Handschuhen als Basisvariante. Da kann man auch mit deutlich weniger Geld natürlich ein Star-Wars-Kostüm haben und bei uns Mitglied werden.
Ah, interessant. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Finanziell. Beziehungsweise eignet sich auch für Einsteiger mit kleineren
Budget. Ja, natürlich. Also es ist jetzt, wie gesagt, jedem ist völlig freigestellt, mit welchem Kostüm er dann letztlich Mitglied werden will. Aber insbesondere bei Kostümen, die halt sehr aufwendig sind, auch zum Bauen oder zum Herstellen, ist es natürlich schon empfehlenswert, dass man vielleicht in bestimmten Bereichen einfach vorher schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Es muss ja jetzt gar nicht unbedingt ein Star-Wars-Kostüm sein. Es gibt ja auch im Fantasy-Bereich ganz viel, oder Cosplay-Bereich, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, ganz viele Leute, die da einfach sehr aktiv sind und sich dann eben auch da ihre eigenen Kostüme bauen. Und wenn man sich dann jetzt an einen Charakter wie Boba Fett oder so wagt, dann schadet es mit Sicherheit nicht, vorher schon anderweitig ein bisschen Erfahrung gesammelt zu haben. Aber wie gesagt, das ist jedem freigestellt. Manche Kostüme sind schwieriger umzusetzen als andere.
Wenn du jetzt sagst, also dem habe ich jetzt so entnommen, dass die Reihenfolge bei euch aufgenommen zu werden ist, ich habe ein Kostüm, das lasse ich dann quasi von euch checken, ob das euren Richtlinien entspricht und damit werde ich dann Mitglied. Also ich werde nicht erst Mitglied und baue mir dann ein Kostüm auf, oder?
Genau, es ist bei uns im Prinzip so, dass du dich mit einem Kostüm bewirbst. Mit einem Kostüm, von dem du der Meinung bist, dass es den Aufnahmekriterien entspricht, kannst du dann eben bei uns einen Mitgliedsantrag einreichen, wo du dann eben in der Regel Fotos beilegen musst von vorne, von hinten, von links und von rechts. Mhm. Und dann gibt's bei uns ein Team der GMOs, das sind Mitglieder aus unseren Reihen, die sich dann eben sozusagen bereit erklärt haben, die Neubewerbungen oder halt die neue Kostüme dann letztlich zu prüfen, mit den Kostümrichtlinien zu verproben und dann eben zu entscheiden, ob das Kostüm dann den Richtlinien entspricht oder nicht. Und genau, von denen wirst du dann eben Feedback erhalten, ob dein Kostüm im Prinzip direkt aufgenommen werden kann, ob du noch Änderungen machen musst oder was dann eben halt da die nächsten Schritte sein sollten. Die grundsätzlichen Kriterien, um sich zu bewerben, sind, wie gesagt, sehr einfach. Du brauchst ein Kostüm, du musst volljährig sein und um jetzt bei der German Garrison Mitglied zu sein, musst du in Deutschland deinen Wohnsitz haben. Okay. Und das ist es im Prinzip auch.
Aber das klingt, als wäre das ein relativ streng in der Selektion.
Es ist schwer. Also es ist, glaube ich, sehr subjektiv. Also deswegen habe ich auch eingangs schon gesagt, vielleicht sind die Kostümrichtlinien auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend. Weil das wirklich, wenn du selber mal guckst, die Richtlinien sind auch sehr unterschiedlich gestaltet, weil einfach die Charaktere sehr unterschiedlich detailreich sind in ihren Kostümen.
Ja, das stimmt.
Ein natürlich. Overall von einem Piloten ist vielleicht leichter umzusetzen. Als eine sehr komplexe Rüstung, die einfach vielleicht schon mitgenommen ist und dementsprechend bestimmte Schadensstellen haben muss. Und Kostüme bestehen aus bis zu 4 Lagen an Stoffteilen. Also das ist einfach, ist wirklich eine Frage des Charakters, den du dir halt aussuchst, wie streng oder wie komplex es ist, das Kostüm zu machen. Aber ja, wir legen großen Wert auf filmakkurate Kostüme und das bedeutet im Zweifelsfall auch, dass jetzt aus der Wahrnehmung von Bewerbern oder Leuten, die gerne Mitglied werden möchten, wir vielleicht strengere Richtlinien an den Tag legen als andere Clubs. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, der Tatsache geschuldet, dass unsere Kostüme eben auch so akkurat sein sollen, wie sie in den Filmen zu sehen sind.
Gut, ist da natürlich auch irgendwo euer Qualitätsmerkmal.
Genau.
Das habe ich dich jetzt noch gar nicht gefragt. Was ist denn dein Kostüm?
Ich habe mehrere tatsächlich. Viele unserer Mitglieder sind Wiederholungstäter, wie ich immer so schön sage. Das betrifft auch mich. Ich habe 10 eingetragene Kostüme mittlerweile.
Boah. 10? Genau. Wie lange bist du dabei?
Ich bin seit August 2016 dabei.
Ah, okay.
In 4 also Jahren 10 Kostüme. Holla, okay, nicht Respekt.
Das escalated quickly.
Hast du einen Liebling unter den Kostümen? Also irgend so eins, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf oder das war sehr aufwendig oder das ist sehr nah am Film oder so?
Ja, ist schwer zu sagen, weil ich generell tatsächlich nur Kostüme gemacht habe, die mir viel bedeuten, wo ich die Charaktere einfach sehr mag. Also jetzt kann man natürlich sagen, 10 Kostüme, vielleicht geht es auch irgendwann einfach nur um die Zahl der Kostüme. Aber da kann ich euch versichern, gibt's Leute bei uns in der Garrison, die noch deutlich mehr Kostüme haben als die 10, die ich jetzt sozusagen mitbringe. Und jeder hat irgendwo so ein bisschen sein Steckenpferd. Ich könnte jetzt aber nicht ein Kostüm sagen, wo ich sage, das ist mein Lieblingskostüm. Aber ich mag Kylo Ren sehr gern, ich mag Darth Vader sehr gern und Boba Fett sehr gern. Habe aber auch Stormtrooper, ich habe einen Patrol Trooper, ich habe einen Shore Trooper, auch einen Reserve Pilot. Und ja, also es ist eine sehr bunte Mischung.
Der Reserve Pilot war dann der Einstieg?
Nein, es war tatsächlich nicht der Einstieg bei mir. Bei mir war der Kylo Ren aus Das Erwachen der Macht mein Einstiegskostüm und habe mich auch am Anfang gefragt, warum brauche ich mehrere Kostüme oder warum soll ich mehrere Kostüme haben? Ich kann doch eh immer nur eins tragen. Mhm. Aber irgendwie schwuppsdiwupps hat es mir dann einfach keine Ruhe gelassen und dann musste der Stormtrooper das zweite Kostüm sein und der TIE Reserve Pilot kam tatsächlich erst später.
Und ja, ich verstehe das irgendwie.
Wo bewahrt man 10 Kostüme auf? Stehen die bei dir im Wohnzimmer an Schaufensterpuppen aufgebaut? Oder liegen die in der
Kiste? Es wäre der Idealfall. In meinem Fall ist das ein bisschen schwierig. Einfach ein Platzthema natürlich. Und ich habe meine Kostüme nicht aufgebaut, tatsächlich auf Schaufensterpuppe. Ich habe sie schön in meiner Transportkiste dann jeweils aufbewahrt und hole sie raus, wenn ich zu Events und Veranstaltungen fahre. Aber es gibt ganz viele Mitglieder, die tatsächlich halt in ihrer Man Cave dann letztlich halt Schaufensterpuppen stehen haben, wo sie die Kostüme dann präsentieren, wenn sie sie halt nicht tragen.
Krass.
Finde find ich wahnsinnig cool. Aufopferung.
Ja,
also Tobi und ich waren vorletztes Jahr auf der Star Wars Identities Ausstellung, als die in München war, im Olympiapark. Ist das schon länger her? Weiß ich nicht.
Das ist schon ewig her.
Egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall waren da auch so Originalkostüme aufgebaut. Und ich meine, eure stehen dem ja nach den Richtlinien in nichts nach. Und das ist halt einfach wahnsinnig cool, sowas zu sehen. Ich stelle mir das wahnsinnig cool vor, wenn bei mir quasi in der Wohnung so eine Stormtrooper-Rüstung zum Beispiel stehen würde. Ich würde das...
Oh ja.
Das wäre auch so ein Punkt, der wenig verhandelbar ist mit Leuten, die dann eventuell mit mir wohnten. Die müssten das dann aushalten, aber natürlich.
Das und den großen UCS Lego Millennium Falcon,
ja.
Im Tisch.
Ja,
ich sehe schon, da haben wir alle die gleichen Herausforderungen.
Ja, genau. Aber was würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, also ich jetzt zum Beispiel, ich bin handwerklich nicht so wirklich begabt. Also ich habe einen Werkzeugkasten und kann an meinem Fahrrad rumschrauben, aber viel mehr ist es nicht. Ich habe noch nie mit einer Nähmaschine gearbeitet. Ich habe noch nie irgendwas 3D-Druckmäßiges gemacht, Plastikformen oder so habe ich noch nicht gemacht. Wie lange würde es für mich dauern zum Anlernen und Rumprobieren, bis ich ein, sag ich mal, aufnahmefähiges Kostüm geschaffen hätte?
Boah, das kann man halt leider pauschal echt nicht sagen, weil es natürlich sehr davon abhängt, welcher Charakter es denn sein soll. Generell würde ich da immer empfehlen, wenn man wirklich neu ist und auch anderweitig halt jetzt noch keine Erfahrung gesammelt hat mit Basteln oder mit der Arbeit mit Stoff oder Leder, was ja auch häufig dann noch vorkommt, dann sollte man wirklich erstmal viel, viel Zeit investieren in die Recherche. Also wie muss das Kostüm tatsächlich aussehen? Was muss ich dafür können? Und dann auch letztlich wirklich irgendwo eine Entscheidung treffen, welche Komponenten man sich selber zutraut, dass man die eben wirklich selber hergestellt bekommt und wo man sich dann eben vielleicht auch Hilfe sucht bei Gleichgesinnten oder bei anderen Mitgliedern halt in der Legion. Es ist bei uns im Prinzip auch so, dass es für die ganzen Kostümgruppen dann ganz häufig also nochmal Untergruppen gibt, die sogenannten Detachments, wo dann immer bestimmte Gruppen von Kostümen nochmal spezialisiert aufgehängt sind, wo es jeweils dann nochmal ein Forum gibt, Diskussionsforum, wo dann halt die Leute speziell da zusammenkommen, die eben diese Kostüme dann tragen oder basteln. Und dort bekommt man dann eben auch sehr viele Tipps und sehr, sehr viel Detailwissen, was man eben dazu beachten muss. Das ist wirklich das A und O, weil um jetzt einfach mal zu experimentieren, sind Materialien häufig auch einfach zu teuer. Also guter Stoff ist teuer, Bausätze sind jetzt natürlich auch nicht günstig, ja, auch wenn man halt natürlich jetzt sicherlich für ein fertiges Kostüm von Anovos deutlich mehr in die Hand nehmen müsste. Aber man muss halt natürlich schon mit Bedacht vorgehen, weil was weggeschnitten ist, ist weggeschnitten. Das
ja,
steht halt das natürlich stimmt. fest. Ja. Und dementsprechend hängt das wirklich auch sehr von dem persönlichen Vorkenntnis halt einfach ab oder wie man sich eben selber einschätzt, wie lange man dafür braucht und ob man eben das wirklich in Kauf nehmen will und sagt, ich will das aber wirklich alles selber machen oder ob man dann eben tatsächlich sagt, vielleicht lasse ich mir das eine oder andere Teil von jemand anders bauen.
Mhm.
Okay, aber das ist dann zulässig. Das ist ja schon mal interessant, quasi, dass nicht alles Eigenarbeit sein muss.
Nein, es muss nicht. Also das Kostüm muss für den Bewerber gemacht sein. Also es muss auf die Figur, auf den Körperbau des Bewerbers ausgelegt sein, angepasst sein und sozusagen es muss halt ja dem Bewerber einfach passen.
Klar.
Wer es gemacht hat, das spielt keine Rolle. Also natürlich haben wir ganz, ganz viele Kostüme, wo man einfach Spezialkenntnisse braucht oder wirklich halt vielleicht auch gelernter Schneider oder gelernte Schneiderin sein muss, um ein Kostüm zu machen, einfach weil die wenigsten Leute halt mal eben so es schaffen, halt eine Uniform zu schneidern. Und das dementsprechend, das ist völlig zulässig sozusagen, dass man sich beim Bau Hilfe holt, dass meinetwegen auch eine Gruppe von 3-4 Leuten an dem Kostüm von einer Person baut, aber es muss halt wirklich speziell für diese Person dann gebaut oder geschneidert sein.
Verstehe ich irgendwie. Mir drängt sich jetzt gerade das Bild eines bauchfreien Stormtroopers auf, weil der halt einfach 2,8 Meter groß ist und ein Kostüm für einen 1,80 Menschen anzieht. Verstehe ich. Verstehe ich sehr gut. Seid ihr denn rein kanonisch von der Kostümauswahl her? Sprich, alles, was quasi offiziell zum Star Wars-Universum gehört?
Also es gibt bei uns Kostüme aus allen Star Wars-Werken. Die Frage, kanonisch oder nicht, ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil es ja auch da manchmal Änderungen gibt, was jetzt wirklich als Kanon gesehen wird und was nicht. Aber wir haben definitiv sozusagen Charaktere in der 501st Legion vertreten aus allen Star Wars Werken, seien es die Filme, sei es Literatur, seien es die Videospiele. Also wirklich querbeet. Tatsächlich jetzt komplett frei gestaltete Charaktere kann man bei uns nicht eintragen. Also Okay. Wenn man einen Blick in die Kostümdatenbank wirft, da sieht man eben sehr schön, entweder alphabetisch aufgegliedert oder nach Kostümgruppe, nach Detachment, welche Charaktere bei der 501st Legion eingetragen werden können. Mhm. Also die Liste ist sozusagen definiert, aber die erstreckt sich, wie gesagt, über alle Bereiche.
Mhm. Ich folge ja der 501st Legion auf Instagram, sowohl der deutschen Garrison als auch der, ich vermute mal, der internationalen Dachorganisation, oder es sind die Amerikaner, ich weiß nicht, die heißen auf jeden Fall nur 501st.
Das sind dann in der Regel die Kollegen aus Amerika.
Ja, und da kommt dann öfter mal so ein Post, also jetzt nicht wirklich wöchentlich oder so, aber es kommt auch manchmal ein Post, ein neues Kostüm wurde aufgenommen und dann sind Bilder dabei von demjenigen, der das gebaut hat, beziehungsweise hat eintragen lassen. Wie schwierig ist sowas oder wer entscheidet dann sowas?
Also dafür gibt es tatsächlich auch innerhalb der Legion dann ein Team, das sich mit kompletten Neuanlegungen von Kostümen beschäftigt. Und grundsätzlich ist es so, jedes Mitglied kann den Wunsch äußern, sozusagen halt einen Charakter zu entwickeln, den es als Kostüm in der 501st Legion jetzt noch nicht gibt. Und dann arbeitet man eben halt mit diesem zentralen Team zusammen und arbeitet eben aus, wie die Kostümrichtlinien sein müssen, auf Basis von, also je nachdem, um welchen Charakter es sich halt handelt, bei Literatur oder bei Comics ist es sehr, sehr schwer, weil da halt in der Regel kaum Abbildungen von jeder möglichen Blickrichtung existieren. Ja. Aber man muss halt eben gucken, was an allgemein an Referenzmaterial da ist. Und auf der Basis werden dann eben halt die Richtlinien erstellt. Und die erste Person, die das Kostüm dann sozusagen parallel auch entsprechend mitbaut, wird dann in der Regel unser Kostümmodel sozusagen. Mhm. Das sind dann die Bilder, die man auch immer in der Kostümdatenbank dann sieht, wenn man halt ein Kostüm nachschaut. Dann ist ja im Prinzip das Gesamtkostüm meistens direkt am Anfang dokumentiert und dann in der Auflistung von den Teilen dann eben auch die jeweiligen Teile dann nochmal abgebildet.
Ja, ich klicke mich da schon die ganze Zeit so ein bisschen parallel durch und hab immer so die Kostüme offen, über die du gerade redest, einfach damit ich so ein Bild vor Augen habe. Ich empfehle das auch jedem Zuhörer, weil das ist echt wahnsinnig interessant. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, ich habe mir gerade den Kylo Ren angeguckt, das offizielle Bild Force Awakens. Und da denke ich mir so, okay, Cape ist aus Stoff, der Untercoat ist auch aus Stoff, das kann man mit vielen Nähskills hinkriegen, denke ich mir. Aber dieser Helm, kriegt man den selber gebaut? Oder wie macht man das? Also ich meine...
Also es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile schon ganz viele Leute, die sich die Mühe gemacht haben, den Helm wirklich in 3D zu modellieren und dann 3D zu drucken. Viele Leute haben jetzt für Kylo Ren beispielsweise, weil du gerade dabei bist, den Black Series Helm von Hasbro genommen und dementsprechend modifiziert, dass er eben sozusagen eintragbar ist. Mhm. Das habe ich eben auch gemacht. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Wenn es irgendwo ein Lizenzprodukt gibt, dann ist es in der Regel natürlich am sinnvollsten, auf der Grundlage zu arbeiten. Und wenn das eben nicht eingetragen werden kann, weil irgendwelche Details nicht stimmen, lohnt sich's in der Regel dann halt zu gucken, kann ich das dahingehend verändern, dass es eben entsprechend akkurat wird, wenn ich halt die ein oder andere kleine Änderung noch mache. Das ist die einfachste Variante. Ansonsten, ja, wie gesagt, die Community ist riesig und da gibt's auch immer Leute, die natürlich ganz viel Energie investieren in das Schaffen von entsprechenden Ausgangsdateien, die dann eben halt auch von Fans für Fans letztlich ihre Hilfe anbieten, wenn man dann eben letztlich auf Hilfe angewiesen ist. Also du kannst zum Beispiel in der Community auch dann sicherlich jemanden suchen, der für dich einen Kylo-Helm macht, wenn du selber das dir nicht zutraust.
Ja, cool. Zum Beispiel bei dem Kylo-Helm, das ist jetzt noch eine Frage zu den Kostümen.
Ich sehe schon, was Niklas nächste Ausgabe wird. Ich habe gerade so ein Gefühl.
Nein, mich interessiert es total und mich fasziniert es einfach total, sowas selber zu bauen. Weil wie vorhin schon gesagt, es liegt mir nicht so wirklich nahe. Aber sowas auszuprobieren, würde mich schon mal irgendwie reizen. Aber was bedeutet dann zum Beispiel beim Kylo Ren Helm steht es dabei, bei vielen anderen Sachen steht es auch dabei, Level 2 oder Level 3 Certification? Was bedeutet das?
Also das bedeutet, dass wir In vielen, also nicht bei allen, aber in vielen Bereichen mehrere sozusagen Stufen haben, nach denen man sich eben eintragen lassen kann. Und die unterscheiden sich dann jeweils, das siehst du ja beim Durchlesen, durch ganz bestimmte kleine Details, die auf einem höheren Level eben noch erforderlich sind, während sie jetzt auf dem Basislevel nicht erforderlich sind. Das sind einfach weitere Details, die vielleicht schwieriger umzusetzen sind, die man vielleicht auch nur sieht, wenn man genauer hinguckt, und die jetzt einfach sozusagen nicht unbedingt ins Auge springen und deswegen eben nicht für einen Basiseintrag notwendig sind. Der Basiseintrag soll wirklich sozusagen die in Anführungszeichen einfache Einstiegsvariante sein, und ein Level 2 oder Level 3 Kostüm ist dann wirklich für Leute, die selber wirklich an sich den Anspruch haben, bis ins kleinste Detail akkurat zu sein in ihrem Kostüm.
Bedeutet aber im Umkehrschluss, ich kann ja mein Kostüm dann immer weiter in Anführungszeichen verbessern, also detailgetreuer machen.
Richtig.
Und haben diese Level dann eine Auswirkung dafür, zum Beispiel bei irgendwelchen Großevents stehen dann die Level 3er in der ersten Reihe, die Level 2er dahinter oder sowas? Oder
Nein.
Ist das einfach nur für deinen eigenen Status, dass du dir denkst, voll cool, ich hab's geschafft, ich habe ein Level 3 Kostüm?
Genau, das ist für die eigene Zufriedenheit sozusagen. Mhm. Also viele Detachments haben dann beispielsweise auch noch im Prinzip halt kleine Incentives, dass man dann halt im Forum sozusagen eine Badge bekommt, die halt dann bei seinem Profil angezeigt wird, wenn man halt Level 2 oder Level 3 ist. Aber die Mitgliedschaft ist für alle Mitglieder gleich, egal welches Level ihr Kostüm hat.
Ja, auf jeden Fall interessant.
Die sind gefährlich, ich erinnere mich.
Was ist gefährlich?
Die Foren-Badges. Da kann man plötzlich sehr, sehr viel Zeit investieren, um irgendwas nochmal in Gold zu kriegen oder so.
Ja, also, Mai, also wie gesagt, es ist einfach eine persönliche Entscheidung auch, ob man das möchte oder ob einem halt ein Kostüm nach der Basisvariante reicht, und du kannst auf jeden Fall sicher sein, dass wenn du ein Kostüm hast, was die Basisanforderungen der Cyberforce Legion erfüllt, dann hast du ein sehr akkurates Kostüm.
Okay, also doch.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ein filmakkurates Kostüm ist die Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft bei uns. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du mit Fug und Recht wirklich sagen, ich habe ein akkurates Kostüm. Und natürlich wirst du dann eben auch Leute treffen, die vielleicht ein Level 2 oder ein Level 3 Kostüm haben. Aber das ist dann wirklich halt dem Anspruch der jeweiligen Person geschuldet, dass die einfach gerne nochmal eine Schippe drauflegen würden.
Aber wenn du sagst so oft dieses filmakkurat, und ich meine, das ist auch wirklich so dieses Gefühl, wenn man euch irgendwo in Anführungszeichen in freier Wildbahn trifft, man fühlt sich wie in Star Wars, und das denken ja nicht nur Fans, das denkt ja Lucasfilm auch. Und ich meine, als ich eine Meldung gesehen habe, hat es mich einfach wahnsinnig gefreut, und ich glaube, das ist bei euch auch sehr positiv aufgenommen worden, nämlich das ist diese Mandalorian-Geschichte, oder?
Die Mandalorian-Geschichte, ja, dass die 501st Legion mitwirken konnte an einer Mandalorian-Folge oder gar zwei. Ich weiß es jetzt gar nicht,
ja, ich glaub, wie vielen die Footage Trooper gelandet ist.
Ich glaube, im Endeffekt zwei. Genau. Ja, da haben wir die Ehre gehabt, sozusagen aus der Mitgliedschaft raus Kostümträger zu entsenden, die dann eben in Mandalorian als Statisten sozusagen mit auftreten.
Das ist, glaube ich, dann die höchste Ehre, die man als Kostümträger bekommen kann, wenn die Originalproduktion dich dann einlädt, mit deinem Kostüm zu kommen, um wirklich den Charakter, den du eigentlich nachgebaut hast, zu spielen, oder?
Ja, das ist schon ziemlich cool.
Ja, also ich fand es einfach eine wahnsinns coole Mitteilung, als es kam oder als ich das erste Mal gesehen habe. Kanntest du irgendwen, der da dabei war? Oder wie wurde das ausgewählt? Wer da, oder hast, wahrscheinlich waren es ja die Amerikaner, die da mitgemacht haben, oder?
Ja, also in dem Fall sind es Mitglieder der 501st Legion in Amerika tatsächlich gewesen. Natürlich schwerpunktmäßig Leute, die irgendwo möglichst nahe am Drehgeschehen sozusagen wohnen oder leben, die da halt natürlich so ein bisschen den Vorzug kriegen. Insbesondere jetzt in dem Fall hat es natürlich auch andere Themen wie Vertraulichkeit und so weiter, weswegen das natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, aber also ich persönlich kannte jetzt keinen der Kollegen, die dann dort wirklich mitgewirkt haben. Aber insgesamt jetzt für mich als Mitglied in dem Club ist es natürlich wahnsinnig toll, einfach zu wissen, dass wir wirklich diese Anerkennung dann auch wirklich von Lucasfilm selber bekommen, eben sowas dann auch machen zu dürfen.
Ja, glaube ich sofort. Kleiner Themenwechsel zu einer anderen Frage, die wir uns vorher gestellt haben. Denn Tobi und ich kriegen das ja auch so ein bisschen mit. Also wenn man sagt, man ist Star Wars-Fan, so jetzt nicht unter Star Wars-Fans, aber wenn man sagt, man ist Star Wars-Fan, dann ist es erstmal so, ah ja, Star Wars kennt man irgendwie. Wenn man dann zum Beispiel, wenn ich das irgendwo erzähle oder das irgendwie dann aufkommt, dass ich einen Star Wars-Podcast mache,
oh ja,
dann kommen schon eher so die schiefen Blicke so. Wirklich trägt das? Und man hat dann ja absolut so eine Art Nerd-Stempel aufgedrückt, sag ich jetzt mal, von vielen, die nicht in der Star Wars, Science Fiction, wie auch immer Szene drin sind. Erlebt ihr das auch viel?
Erlebt mir das auch viel. Also ich würde jetzt, glaube ich, lügen, wenn ich sagen würde, dass Leute nicht manchmal komisch gucken, wenn man das erste Mal erzählt. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was speziell mit Star Wars oder jetzt mit unserem Kostümclub zu tun hat, sondern generell ein Thema, wenn du einfach mit Leuten in Kontakt kommst, die mit deinem Hobby vielleicht jetzt weniger anfangen können oder nicht genauso viel anfangen können wie du. Also es geht mir genauso, wenn ich mit anderen Leuten spreche, die jetzt, keine Ahnung, Oldtimer sammeln und dann irgendwie drüber philosophieren, sozusagen, was sie da jetzt investiert haben oder welchen Aufwand sie dafür betreiben und so weiter, dann finde ich das auch manchmal, sagen wir mal, überraschend bis befremdlich, je nachdem. Und dementsprechend ist es ja auch nur völlig logisch, dass es anderen Leuten dann mit uns und unseren Kostümen dann letztlich vielleicht auch so geht. Aber ich denke im Endeffekt, also aller Verwunderung zum Trotz, kommt dann trotzdem immer die Begeisterung einfach dafür durch, dass man halt wirklich mit so viel Leidenschaft bei einem Thema dabei ist. Insbesondere, wenn wir dann halt mal mit mehreren Leuten oder gar großen Gruppen auf irgendwelchen Events unterwegs sind, dann weicht dieses Stirnrunzeln über, ist es nicht ein bisschen nerdig, dann doch ganz schnell einfach dem beeindruckt sein über dieses imposante Bild.
Ja.
Klar, gerade weil ihr ja oft auch in Character bleibt. Also ich erinnere mich dann immer gerne an so Darth Vader oder Kylo Ren-Szenen im Legoland, wie die dann halt auf die kleinen Kinder zugegangen sind und was zu denen gesagt haben, irgendeine Zeile aus dem Film oder so. Das hilft natürlich auch irgendwie.
Ja, klar. Also das ist ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Vorgabe oder so. Also wir sind versuchen natürlich auch halt nicht nur ein filmakkurates Kostüm zu haben, sondern dann eben, wie du sagst, auch in Character zu sein. Wenn es die Situation das zulässt, ist es natürlich super, macht auch Spaß. Also gibt ja auch sehr viele, die dann wirklich auch zusätzlich zu dem eigentlichen Kostüm nochmal sehr viel Zeit, Energie und auch Geld dann investieren in Stimmverzerrer und so weiter und so fort. Also da kann man sich schon wirklich auch sehr, sehr austoben.
Ja.
Oha.
Ich erinnere mich allerdings dann nochmal an einen Tag im Legoland. Also ich habe ja diese Star Wars Tage im Legoland bestimmt 5-6 Mal schon mitgemacht. Also mitgemacht als Besucher. Und ich erinnere mich dann zum Beispiel an einen Tag, das war unfassbar, wo wir wirklich morgens überlegt haben, ob wir überhaupt fahren, weil es einfach an dem Tag 33 Grad hatte im Schatten. Und im Legoland Günzburg, wer das kennt, da... Also Schattenmöglichkeiten gibt es schon, aber so die großen Freiflächen, wo solche Veranstaltungen dann eben stattfinden, sind halt in der prallen Sonne. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich stehe da in einem Stormtrooper-Kostüm, also Darth Vader nochmal schlimmer wahrscheinlich, weil das Kostüm einfach schwarz ist. Da, also ich hab das dann ein bisschen beobachtet, weil es mich interessiert hat, aber die waren wirklich maximal 10 Minuten draußen und dann wieder im Schatten. Und ich habe mich auch mit einer kleinen Gruppe an Javas unterhalten tatsächlich, die dann im Schatten gesessen sind und sich ein bisschen erfrischt haben. Aber da habe ich echt mitgelitten mit euch. Also ich weiß nicht, ob du da dabei war, aber mit euren Leuten.
Ja, also Mai, was soll ich sagen? Also natürlich ist es sind viele Kostüme warm und dann ist es auch körperlich natürlich anstrengend, die zu tragen. Ja. Aber wir entscheiden uns ja dafür.
Ja,
also,
genau.
Dass wir natürlich alle nicht traurig sind, wenn wir nicht einen Tag haben, wo einfach keine einzige Wolke am Himmel ist und Bier bei über 30 Grad in unseren mehrlagigen Kostümen stecken. Das ist völlig klar, aber wie gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, und dementsprechend ist es von den Leuten auch eigentlich immer sehr positiv gesehen. Wie gesagt, das gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, dass man dann einfach sagt, jetzt brauche ich aber wirklich eine Pause oder ich muss was trinken. Also das steht wirklich dann auch an oberster Stelle auf die eigene Sicherheit und die eigene Gesundheit dann letztlich auch zu achten. Das muss jeder dann natürlich absolut an erste Stelle stellen, dass man sich da nicht verausgabt, weil wie ich vorab schon gesagt hatte, es geht bei allem, was wir machen, um den Spaß, um unseren eigenen und natürlich auch um den Spaß, den wir anderen Leuten bringen. Und wie gesagt, das hat aber dann natürlich auch Grenzen, wenn dann eben die eigene Gesundheit hier tatsächlich vielleicht gefährdet ist. Ja, deswegen ist es völlig klar, dass man dann auch Leute trifft, die irgendwo mal eine Pause machen. Denke ich, ist absolut nachvollziehbar.
Absolut, natürlich.
Immerhin.
Und ich muss, bevor Tobi jetzt die nächste Frage stellt, muss ich noch eine kurze Anekdote von genau diesem Jahr was da erzählen, weil ich es einfach zu lustig fand.
Ja, aber sind immer gut für Anekdoten.
Ja, unglaublich. Diese Gruppe von 5, 6 Javas waren das, glaube ich, sind dann quasi wieder losgegangen, weil sie die nächste Runde gedreht haben durchs Legoland. Und einer hat mich dann gebeten, weil er mit den Handschuhen nicht auf seinen iPod drücken konnte. Er hatte im Ärmel so einen kleinen iPod Shuffle geklippt und hat mich gebeten, da kurzes Lied drauf zu starten oder einfach nur auf Play zu drücken, weil er mit dem Handschuh das nicht hingekriegt hat. Und
mein Soundloop.
Ja, und das Lied, was dann gestartet ist, habe ich auf diesem kleinen Bildschirm gesehen und es war einfach The Java Theme. Und es war einfach so perfekt. Ich hab das in dem Moment so gefeiert. Das war super. Fand ich wahnsinnig lustig. So.
Es ist natürlich echt bemerkenswert, wie viel Zeit und Überlegung da reingeht.
Ja,
das finde ich echt spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, also das unterschätzt man tatsächlich. Also insbesondere, also Akustik, sprich, wo nehme ich, also brauche ich Musik, brauche ich Geräusche, brauche ich Sprache oder spreche ich eben selber, brauche ich einen Stimmverzerrer, was brauche ich an Lautsprechern, damit man mich überhaupt versteht. Von der Lautstärke her, aber natürlich auch von der Deutlichkeit her. Anderes großes Thema einfach für unter der Haube ist tatsächlich bei uns immer Belüftung im Helm. Einfach, weil die Belüftung in der Regel natürlich eher schlecht ist. Das heißt, da muss man sich dann schon eben mit kleinen kleinen Ventilatoren im Prinzip nach selber behelfen, die man dann eben da noch irgendwo einbaut, um die Luftzirkulation zu gewährleisten und so. Also da kann man sich schon sehr intensiv dann nochmal in die einzelnen Details reinfuchsen.
Ja, das glaube ich sofort. So.
Das klingt echt nach einem Mammutprojekt.
Ja, total.
So, der Weg ist das Ziel. Also das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Also natürlich ist es schön, das Kostüm fertig zu haben, aber ich denke mal, das ist für jeden dann auch wirklich der erste große Meilenstein, sich das Kostüm auch tatsächlich zu erarbeitet. Oder erarbeitet zu haben, ja. Also soweit halt in den eigenen Möglichkeiten natürlich liegt, ja. Wenn dann das selber machen irgendwann eher zum Horrorerlebnis wird, weil man einfach nicht zurande kommt, dann ist es natürlich einfach an der Zeit, sich Hilfe zu holen, das ist völlig klar.
Ja.
Aber es ist super schön, das Kostüm fertig zu haben und dann auch wirklich das erste Kostüm eingetragen zu bekommen. Ist ein ganz tolles Gefühl.
Ja.
Das glaube ich sehr gern. Wo du jetzt von ersten Kostümen und eingetragen werden redest, baust du mir eine perfekte Brücke. Wie kommst du denn zu 501?
Wie komme ich zu 501? wie die meisten tatsächlich. Also so wie ihr jetzt die German Garrison oder die 501st Legion auf Veranstaltungen erlebt habt, ging mir das ursprünglich natürlich genauso, auch im Legoland, bevor ich selber dabei war, war ich bei den Star Wars-Tagen, aber eben auch auf Conventions, auf der Comic-Con in Stuttgart zum Beispiel. Und tatsächlich, ich bin früher großer Star Wars-Fan gewesen, als ich jünger war. Dann kam irgendwie mal so das normale Leben dazwischen. Dann gab es eine Phase, wo ich das eher weniger verfolgt habe. Und dann ja tatsächlich mit Kindern oder jetzt in meinem Fall mit meiner Tochter ich dann einfach irgendwann mal auf das Thema, dass sie als Faschingskostüm unbedingt völlig überraschend Rey tragen wollte, nachdem dann eben das Erwachen der Macht im Kino kam. Und dann war sie halt in einem Alter, wo wir dann immer noch zusammen unterwegs waren. Und ich hatte mir dann überlegt, okay, was mache ich denn dann? Und habe dann eben den Entschluss gefasst, dann muss eigentlich passenderweise für mich halt Kylo Ren sein. Also wie gesagt, Kylo Ren ist mein Einstiegskostüm. Und dann hatte ich ja da tatsächlich schon relativ viel Aufwand auch reingesteckt, mir da eben ein Kostüm zusammenzustellen und habe dann einfach für mich irgendwo den Entschluss gefasst, nachdem ich mich dann eben auch informiert hatte, wie das so ist mit der 501st Legion und der Garrison, dass ich dann jetzt einfach auch noch sozusagen den restlichen Weg gehen will und das Kostüm dann eben dahingehend anpassen, dass ich es eintragen lassen kann. Dann eben auch mit dem Ziel, mit meiner Tochter zusammen bei den Star Wars Tagen dabei zu sein. Diesmal eben dann auf der anderen Seite. Und das hat auch geklappt.
Mit Tochter?
Mit Tochter.
Dir also auch im akkuraten Kostüm?
Also jetzt bei der German Garrison oder bei der 501st Legion ist es so, dass du ja volljährig sein musst.
Ja,
also um
so
eine offizielle Mitgliedschaft zu haben, musst du volljährig sein. Für die Kinder gibt es einen anderen Club, die Galactic Academy, sozusagen ein weiterer Schwesterclub. Dort sind dann auch sozusagen die beiden Seiten gemischt, also da unterscheiden wir nicht mehr zwischen, oder wird nicht mehr unterschieden zwischen dunkler Seite und heller Seite. Mhm. Und natürlich ist es bei den Kinderkostümen so, dass die sehr akkurat sein können, aber häufig halt nicht so akkurat sind, wie es ein Erwachsenenkostüm wäre, ja. Einfach weil die halt kleiner sind und dementsprechend auch die Kostüme dann teilweise schwerer zu machen. Und da ist einfach teilweise auch der Aufwand dann nicht zu rechtfertigen, weil Kinder einfach wahnsinnig schnell rauswachsen.
Ja, genau. Also wenn du jetzt mit 15 natürlich dann so 1.500 € in Kostüm investierst und es passt dir mit 18 nicht mehr, das ist dann ärgerlich.
Das ist ärgerlich, aber du hast ja dann häufig halt das Thema, dass du irgendwo halt die sag ich mal, 6- bis 12-Jährigen hast, die da irgendwo mit unterwegs sind, auch mit uns auf Events. Ja. Und da ist es einfach völlig klar, so wenn ich halt eine Stormtrooper-Rüstung 3 Monate tragen kann oder 6 Monate und sie mir danach einfach nicht mehr passt, ist halt doof.
Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Aber das klingt dann so, als wäre dieser erste gemeinsame Auftritt mit Tochter oder mit deine liebste Erinnerung. Sehe ich das richtig?
Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Erinnerung. Also generell, ich glaube, egal wen du jetzt fragst, bei uns in der German Garrison ist generell das Erlebnis von den Star Wars Tagen im Legoland. Das hat, glaube ich, jeder ganz weit oben auf seiner Top-Erinnerungsliste, weil das einfach ein ganz außergewöhnliches Erlebnis ist. In Bestzeiten waren wir, glaube ich, an die 360 Leute und dann auch gar nicht nur aus Deutschland, sondern wirklich auch aus unseren Nachbarländern waren dann eben Leute dabei aus Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, aus den Niederlanden, aus Frankreich. Also wirklich auch von den anderen Garrisons Leute, die dann extra dafür anreisen. Und das ist schon insgesamt für alle Beteiligten sehr, sehr beeindruckend.
Das klingt schon sehr nach Vereinsfahrt. Habt ihr sowas? Besucht ihr ab und zu als German Garrison oder als eine, ich weiß nicht, habt ihr Untersektionen oder so?
Also wir haben Squads. Also Deutschland ist nochmal unterteilt in 5 Squads. Das sind eben unsere Untereinheiten. Und also man selber kann sich dann in dem Squad eintragen, kann aber auch einfach nur Mitglied der German Garrison sein. Das ist nicht automatisch sozusagen zugeordnet, wobei in der Regel die Leute einfach in dem Gebiet sozusagen Squad-Mitglied werden, wo sie einfach leben, klar.
Mhm. Und habt ihr dann so als Squad quasi eine Art Vereinsfahrt? Also ich kenne sie zum Beispiel von Fußballmannschaften, die dann gemeinsam einmal im Jahr ins Trainingslager fahren und es ist halt dann 2 Wochen in Südfrankreich und der Rotwein ersetzt eher den Fußball. Habt ihr auch so eine Art Vereinsfahrt, wo ihr dann sagt, okay, wir besuchen jetzt die French Garrison oder sowas?
Also wir haben, das ist so ein bisschen schwierig. Es gibt, also in Jahren, wo es die Celebration gibt, gibt es in der Regel halt eine Abordnung. Also Abordnung klingt jetzt sehr formell, ist es aber gar nicht. Es sind aber halt alle Leute, die sich entschließen, zur Star Wars Celebration zu fahren. Die sind dann natürlich auch anderweitig meistens gemeinsam unterwegs, weil man sich dann in der gesamten Gruppe oder dann kleineren Gruppen eben zusammentut und eine Reise draus macht insgesamt. Ansonsten jetzt an klassischen Vereinsfahrten ist es bei uns wirklich relativ schwierig, weil wir mittlerweile über 960 Mitglieder haben. Und da ist es natürlich relativ ambitioniert, irgendwas zu finden, wo jetzt wirklich ein Großteil sagt, ja, da haben wir alle Zeit, da können wir zusammen irgendwo hinfahren. Das wird bei uns halt eben meistens dadurch ersetzt, dass wir eben versuchen, 1-2 Mal im Jahr diese großen Events zu besuchen, wo dann eben entsprechend viele Leute zusammentreffen können.
Aber da kommen ja halt auch zusammen und dann gerade wenn du sagst, die Celebration, das wird ja dann auch etwas internationaler oft.
Die Celebration ist natürlich sehr international, klar, da sind Mitglieder dabei aus der ganzen Welt.
Ah, cool.
Wann ist denn die nächste Celebration? Weiß man das schon?
Stimmt. 2022.
Und zwar wo?
2022. In Anaheim. Also dieses Jahr sollte ja in Anaheim sein. Jetzt im August ist, glaube ich, vorletzte Woche ja jetzt auch leider, wie viele andere Veranstaltungen abgesagt worden. Und der Ausweichtermin oder der Ersatztermin ist jetzt eben 2022 auch wieder in Anaheim.
Okay, Tobi, wir brauchen Tickets.
Ja, da habe ich mein Staatsexamen, da bin ich dabei.
Sehr gut. Ja, aber wenn du das jetzt schon, da haben wir jetzt, hast du uns die nächste perfekte Überleitung geliefert. Wir wollten eigentlich ja fragen, was bei euch so ansteht oder so, wo man euch so die nächsten Male eigentlich antreffen kann. Aber ich glaube, da ist zurzeit halt einfach gar nichts, oder? Also zurzeit ist ja Planung in dem Sinne schwierig.
Also Planung ist natürlich schwierig, wie vorhin schon erwähnt, also auch für uns selber und auch natürlich für alle anderen hat letztlich irgendwo die Gesundheit einfach Priorität. Deswegen ist es im Moment so, dass wir, abgesehen davon, dass wahnsinnig viele Veranstaltungen ohnehin nicht stattfinden, einfach weniger unterwegs sind, als wir das normalerweise wären. Einfach bedingt durch die Kontakteinschränkung sozusagen. Ja. Aber natürlich gucken wir, was Möglichkeiten sind. Jetzt gerade zum Ende des Jahres hin gibt es ja auch die ein oder andere Con, die nochmal jetzt dann eben einen Ersatztermin dorthin verschoben hat. Da werden wir natürlich, sofern dann das Event zu dem Zeitpunkt stattfinden kann, sicherlich gerne wieder dabei sein. Muss man dann einfach gucken. Ich glaube, im Moment kann man allgemein halt noch schwer sagen, welche Events dann tatsächlich in welcher Form stattfinden können und unter welchen Bedingungen, weil im Kostüm dort zu sein, in der Anzahl, in der wir das dann versuchen, das hat natürlich auch wahnsinnig viele Anforderungen noch in Bezug auf Umkleide und so weiter, dass man einfach Platz braucht, um sich umzuziehen, sein Zeug zu verstauen und so weiter, wo tatsächlich einfach die Anforderungen im Moment schwer umsetzbar sind, insbesondere was den Mindestabstand betrifft. Das ist auch einfach nicht das Gleiche. Also wir machen ja dann wahnsinnig gerne Fotos mit Leuten, wenn wir irgendwo sind und es bedeutet uns ja mindestens genauso viel wie den Leuten dann letztlich irgendwo, dass diese Treffen stattfinden, dass man sich miteinander unterhält, dass man Fotos macht und so weiter. Und das ist einfach unter den aktuellen Bedingungen halt schwer bis gar nicht möglich.
Ja, wenn du sagst, es gibt Ausweichtermine für Conventions, gibt es da zum Beispiel diesen Herbst oder Winter noch irgendwelche geplant in Deutschland?
Also die FedCon hat auf jeden Fall einen neuen Termin bekommen noch in diesem Jahr, wobei ich den jetzt akut gerade nicht auswendig weiß, muss ich gestehen. Aber ich glaube tatsächlich jeder Con-Veranstalter hat zumindest geprüft, inwieweit er halt jetzt im Herbst vielleicht nochmal einen Ersatztermin findet, den man zumindest jetzt mal anpeilt, in der Hoffnung, dass er dann stattfinden kann. Natürlich sind Events, die einen ganz fixen Termin im Jahr haben und auch eine gewisse Größe überschreiten, da einfach nicht flexibel genug, um zu sagen, dann verschiebe ich es jetzt halt mal um 3 Monate. Die müssen dann halt leider aufs kommende Jahr gehen, einfach weil die räumliche Verfügbarkeit nicht da ist oder weil es der Planungsvorlauf halt dann entsprechend nicht anders zulässt. Ja. Aber ich denke schon, sofern jetzt die Entwicklung weitergeht, wie sie bisher läuft, dass wir hoffentlich doch noch jetzt im Herbst dann die ein oder andere Veranstaltung haben werden, wo wir dann noch dabei sein können.
Das wäre wünschenswert. Weil es mir jetzt gerade einfällt, wie lange gibt es euch denn schon als German Garrison?
Wir haben in diesem Jahr unser 20-Jähriges.
Euer 20-Jähriges. Dann ist ja da auch die Feier entfallen.
Also entfallen nicht. Auch die werden wir zu gegebenem Zeitpunkt dann nachholen. Ein 20-jähriges Jubiläum kann man einfach nicht feiern. Ja. Aber jetzt aktuell geht es einfach nicht, ja.
Ja.
Aber dann hätten...
Sprich du.
Nee, ich wollte nur sagen, dann hätten wir die Frage auch beantwortet.
Ja, genau.
Jubiläum. Trifft sich natürlich, dass wir genau im Jubiläumsjahr mit euch reden.
Ja.
Siehst du mal. Ja. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Oh ja.
Ganz genau. Und was mich noch interessieren würde, wäre du als Star Wars-Fan selber. Denn wir haben natürlich hier, Tobi und ich haben eine sehr starke Meinung, was viele verschiedene Filme und Projekte angeht. Und tun die seit 4 Jahren Kund mittlerweile.
Weiß nicht.
Und
nee,
wissen,
länger.
Wissen natürlich, ja gut, uns selber noch länger, aber wir wissen natürlich, wir wissen natürlich voneinander quasi, wie wir dazu stehen. Aber hast du einfach, wie ist so deine Meinung zum Star Wars Universum? Hast du einen Lieblingsfilm? Wie magst du die neuen Produkte und so weiter?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viele Fragen auf einmal.
Ja, ganz viele
Fragen auf einmal. Und es ist natürlich immer schwer, weil ja, man kann die, glaube ich, auch gar nicht so gut gesammelt beantworten. Ich würde einfach mal sagen, ich bin sehr, sehr entspannt, was das Thema betrifft. Mhm. Mir gefällt hauptsächlich, muss ich sagen, das Filmuniversum. Also das ist tatsächlich mein Steckenpferd. Einfach, ich mag sicherlich die klassische Trilogie am liebsten, weil das einfach die Trilogie aus meiner Kinder- und Jugendzeit ist. Da habe ich einfach den stärksten Bezug dazu. Mir gefällt aber auch die neue Trilogie sehr gut. Und ich bin jetzt auch kein, also ich finde es immer schwierig oder kann es teilweise nicht so ganz nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie sind absoluter Riesen-Star-Wars-Fan und haben aber dann keine Offenheit, dem Fandom auch eine Entwicklung zuzugestehen. Also ich finde schon, man muss sich drauf einlassen, sozusagen, was die kreativen Leute hinter diesem Fandom eben für Weiterentwicklungen eben anstreben, zulassen und so weiter. Und klar, kann man mögen, kann man nicht mögen, aber grundsätzlich muss man dafür einfach offen sein. Und für mich ist es ein Thema, wo es mir darum geht, ich begeistere mich wahnsinnig dafür, ich möchte gut unterhalten werden und das bieten mir die alten und die neuen Filme gleichermaßen. Und natürlich habe ich dann meine persönliche Abstufung sozusagen, was ich mehr mag und was ich weniger gerne mag, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Da bin ich tatsächlich einfach entspannt und lass mich unterhalten.
Das war eine der souveränsten Antworten auf die Frage nach der Ananas auf der Pizza, die ich je gehört habe.
Ich wollte da noch eine Nachfrage stellen, denn wenn du hast ja jetzt, wie wir gelernt haben, 10 Kostüme gebaut und wahrscheinlich auch noch deutlich, deutlich mehr andere Kostüme gesehen in der 501st live. Guckst du mittlerweile Filme oder Mandalorian oder sowas anders, weil du dir denkst, weil du sofort in so einen Modus reinkommst, wie könnte ich dieses bestimmte Ding da nachbauen oder setzt du was gar nicht ein?
Also jetzt in meinem Fall ist es, glaube ich, nicht ganz so. Mir geht es primär halt darum, habe ich einen Charakter, der mich anspricht oder nicht, oder der mich interessiert oder nicht. Das kann man ja häufig auch jetzt im Vorfeld auf Basis von Trailern oder so noch gar nicht so richtig sagen. Und dann ist es einfach meistens dieser erste Eindruck, ob mich halt ein Charakter interessiert oder nicht. Und das ist für mich immer so ein Thema, wo ich mich grundsätzlich dann schon mal entscheide. Also für mich steht jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, ist jetzt das Bauen eines Kostüms eine besonders große Herausforderung, weil ich tatsächlich auch lieber ein Kostüm dann fertig habe, als den Weg des Kostümbaus sozusagen als Ziel zu beschreiten, sondern für mich ist tatsächlich das fertige Kostüm das eigentliche Ziel. Aber es gibt auch ganz viele Mitglieder bei uns, die wahnsinnig viel eigene Projekte natürlich bauen, aber denen es wirklich auch im Schwerpunkt darum geht, zu bauen. Und das, wenn das natürlich mein Ziel ist, also diese Herausforderung zu meistern, wie ich bestimmte Sachen umsetze, was ich technisch machen muss, welche Materialien ich verwenden kann und so weiter, wenn das meine persönliche Herausforderung ist, dann ist es eben so genau, wie du sagst, dann geht man da sehr mit einem analytischen Auge ran und sitzt wahrscheinlich nicht erst im Kino da, sondern wirklich beim ersten Szenenfoto oder beim ersten Trailer und überlegt sich schon, was ist da drunter? Wie ist das gemacht? Aus was für Material ist das und so weiter? Und das ist tatsächlich auch das, also wo ihr ja vorhin auch schon gefragt hattet, wie entsteht so ein Kostüm? Das sind halt natürlich auch schon die Zeitpunkte, wo das so früh tatsächlich losgeht, dass Leute wirklich auf Basis der ersten Bilder sich überlegen, wie sieht es eigentlich aus? Was ist es für ein Material? Wie komme ich daran? Wie kann man das umsetzen und so weiter?
Ja.
Das eröffnet gerade ganz neue Welten. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht auf Star Wars geguckt und mich gefragt, was ist das für ein Material? Das ist spannend, das muss ich mal machen.
Also wenn du dich dann tatsächlich selber mal auf unsere Seite begibst und anfängst, Kostüme zu bauen, dann wirst du dir diese Frage schnell stellen.
Klar, logisch. Aber das ist halt nochmal so ein neues Paar Augen, mit dem man irgendwo drauf schaut. Das finde ich einfach gerade mega spannend, so für mich selber.
Also es ist wirklich, wirklich sehr spannend, weil natürlich ist ja auch Film immer sehr viel Trickserei und sehr viel Effekt und sehr viel Show. Und dann einfach auch teilweise rauszufinden, wie bestimmte Sachen gemacht sind, aus welchem Material Sachen gemacht sind und dann festzustellen, dass Metall natürlich nicht immer Metall ist, sondern auch einfach mal eine bestimmte Gummiart sein kann, die dann aber halt so getrimmt wird, dass sie so aussieht, ist schon sehr, sehr interessant.
Ja, das glaube ich gerne. Das ist echt eine witzige Trickserei. Aber du jetzt zum Beispiel bei deinen Charakteren, du hast vorhin schon gemeint, du magst Kylo Ren sehr, sehr gerne. Ist dir zum Beispiel im Kino aufgefallen, dass sie ihm von 7 auf 8 eine Narbe verpflanzt haben?
Ja, klar.
Ja, klar. Also das hast du tatsächlich beim ersten Blick gesehen und bist gestolpert.
Also ja, ich habe es gesehen, aber wieder darauf zurückzukommen, dass ich halt, also ich für mich sehe das einfach sehr entspannt. Also für mich setzt da jetzt kein Gedankenprozess ein, oh mein Gott, ist die Narbe jetzt anders, wieso, weshalb, warum und so weiter. Ich habe realisiert, ja, sie ist jetzt anders.
Okay,
also stört mich jetzt nicht weiter. Da muss man jetzt aber auch dazu sagen, dass ich persönlich jetzt als Kostümvarianten auch die mit Helm gewählt habe und nicht die ohne Helm. Das ist nicht so,
aber du,
ist nicht so
aber
mein
du,
Ding. Ja.
Aber du passt jetzt auch nicht deinen Helm an diese neuen roten Linien aus dem 9. Film, sondern du bleibst dann quasi bei dem Kylo Ren aus Episode 7 und dein Kostüm ist als Kylo Ren aus The Force Awakens klassifiziert und ist damit dann quasi in Anführungszeichen gültig, oder?
Also mein Kostüm ist mein Episode 7 Kostüm ist mein Episode 7 Kostüm. Das bleibt auch so. Ich habe diese Problemstellung gelöst, indem ich mir noch ein Episode 8 Kostüm gemacht habe und dabei bin mir auch noch ein Episode 9 Kostüm zu machen mit einem anderen Helm, der dann entsprechend die Linien auch hat und leuchtet.
Ja, aber ich finde das sehr spannend, weil du hast dann einfach ein anderes Auge. Also als ich damals gelesen habe, Kylo Rens Narbe ist jetzt woanders, da saß ich erstmal da so, hä? Und musste nochmal explizit drauf gucken. Aber spannend, wenn einem das halt auffällt, wenn man diesen Charakter anders sieht.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, da sind wir wieder bei der Grundvoraussetzung. Natürlich muss ich eine sehr große Begeisterung für Star Wars oder halt für bestimmte Charaktere haben, um mich auf dem Niveau wirklich jetzt reinzudenken und zu gucken, wie die denn aussehen. Aber das ist ja auch das, was jetzt wieder im Hinblick auf unsere Kostümdatenbank zum Beispiel auch dafür sorgt, dass wir so wahnsinnig viele verschiedene Kostüme in der Legion überhaupt haben. Also wenn, ist immer das plakativste Beispiel, der Stormtrooper. Jeder denkt immer, ja, der Stormtrooper, das sind halt die weißen Rüstungen. Aber wir haben, also kann man dann eben auch mal gucken, im First Imperial Stormtrooper Detachment, das ist eben die Unterabteilung, die im Wesentlichen aus dem Stormtrooper-Kostüm besteht, da gibt es die ganzen unterschiedlichen Kostümvarianten aus A New Hope, aus Empire Strikes Back, aus Return of the Jedi. Da stellt man eben ganz schnell fest, dass eben jeder Stormtrooper in mehr oder weniger jedem Teil in kleinen Details einfach anders aussieht. Und andere Facetten halt hat, die Rüstung eben in Details vielleicht abweicht. Und wenn es nur jetzt, also der Stormtrooper-Helm zum Beispiel, der hat Zähne im Prinzip und die Farbe sozusagen zwischen diesen Zähnen ist manchmal grau, manchmal schwarz. Das sind wirklich so kleine Details, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht wahrnimmt. Und damit fängt man dann eben tatsächlich an, sich zu beschäftigen, wenn man dann eben das eine oder das andere Kostüm tatsächlich bauen will. Und da, also da ist es wahnsinnig aufschlussreich, wirklich halt dann in die Kostümrichtlinien natürlich zu gucken. Nicht nur im Hinblick auf, ist mein Kostüm denn soweit, dass es all das erfüllt, sondern vielleicht auch diese Anforderungen als Grundlage dafür zu nehmen, um sich zu entscheiden, welche Variante man halt überhaupt machen will. Weil es einfach auch bestimmte Varianten gibt, die vielleicht in bestimmten Punkten einfacher umzusetzen sind als andere.
Ja.
Verstehe. Es ist sehr spannend. Oh Gott, man kann sich so in eurer Website verlieren. Das ist tatsächlich, oh Gott.
Ich habe es an Tobis Stimme gerade gemerkt. Immer wenn er anfängt, in der Wikipedia oder irgendwo anders irgendwas nachzulesen während dem Podcast, verändert sich seine Stimme exakt so. Und da weiß ich, dass ich dann erstmal drüber labern muss, weil er ist erstmal weg.
Nein, ich habe das schon mitbekommen, aber jetzt, wo du es eben gesagt hattest mit diesen unterschiedlichen Zähnen und so,
ja.
Ich habe leider kurz nachgucken müssen, da hat jetzt nichts geholfen.
Ja, also das Einzige, wo ich es kenne, dass sich diese Kostüme beziehungsweise irgendwelche Rüstungsteile und so weiter, Farben irgendwie ändern, das kriege ich immer mit, wenn eine neue Welle an Lego-Figuren rauskommt und,
genau.
die wieder ein bisschen anders aussehen, einfach weil ich persönlich sehr viel Lego habe und da leider viel Geld reingesteckt habe.
Naja, leider.
Nee, leider nicht, also ich finde es schon ganz gut, aber da sieht man es natürlich dann immer, wenn sich irgendwie das Helmdesign oder so ändert, aber das hat dann ja nichts mit den Filmen zu tun. Also in den Filmen ist es dann natürlich nochmal was anderes, was jetzt quasi gerade gezeigt wird oder ob sich in den Filmen dann tatsächlich eine Farbe ändert.
Unsere Fragenliste ist langsam ein bisschen erschöpft, oder?
Ja. Was ich tatsächlich vergeblich suche bei euch in der Kostümdatenbank, ist ein Sith Eternal Trooper zum Beispiel. Also die aus Episode 9. Kann es sein, dass ich da falsch gucke? Oder?
Den roten Sith Trooper?
Ja.
Ja, also wir sind ja auch tatsächlich immer darauf angewiesen, dass Filme oder Serien erstmal erschienen sein müssen, bevor wir dann tatsächlich halt final die Kostüme entwickeln können. Und jetzt für die aktuellen Kostüme aus Mandalorian zum Beispiel oder auch aus Episode 9, da sind einfach ganz viele Richtlinien noch nicht fertig. Aber die sind in Arbeit, die Sith Trooper sind definitiv in Arbeit. Da kann ich ein eigenes Lied davon singen, weil ich da auch gerade dabei bin, einen zu machen.
Ah, okay.
Es gibt auch jetzt beispielsweise Kostüme, die noch in Arbeit sind, basierend auf Galaxy's Edge, also auf dem Vergnügungspark. Deswegen, also das ist sicherlich auch ein Thema, wenn man jetzt wirklich einen Charakter gefunden hat in dem Film, den man selber dann auch als Kostüm umsetzen möchte, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich bei dem jeweiligen Detachment halt im Forum anzumelden und einfach zu gucken, wie da der Status einfach ist, weil die Kostümentwicklung dann in der Regel auch wirklich für alle einsehbar im Forum halt vorangetrieben wird und dann kann man schon mal loslegen, auch wenn jetzt die finalen Anforderungen vielleicht noch nicht verabschiedet sind.
Also Niki, jetzt wissen wir schon, dass du Interesse hast, jetzt wissen wir schon, welche Charakter du dir wohl rauspickst.
Wieso? Das weißt du.
Und Hilfe? Ja, es ist der Eternal Trooper, wenn du so explizit nach dem guckst.
Nein. Nein, es hat mich nur gerade interessiert, weil ich geschaut habe, was so die neuesten Hinzufügungen sind und da, ob die Episode 9 schon dabei ist. Aber ich verstehe das natürlich, wenn diese, ich meine, eure Anforderungen sind ja, wie schon besprochen, ziemlich sehr hoch, die Hürden. Und das muss natürlich dann auch, sag ich mal, ordentlich ausgearbeitet werden, damit die nächsten Kostüme genauso diese Standards erfüllen.
Das ist korrekt, ja. Und ich glaube, ja, wir alle würden uns wünschen, dass das vielleicht auch manchmal dann schon in dem Moment verfügbar ist, wo ein Film im Kino ist oder wo eine Fernsehserie läuft, einfach weil man natürlich den Drang hat, das Kostüm halt möglichst schnell zu haben oder schon zum Filmstart zu haben oder zum Serienstart zu haben. Aber da, wie gesagt, sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Anspruch, halt akkurat die Kostüme zu haben und oft ist es einfach nicht möglich, diese Richtlinien eben akkurat formulieren zu können, weil es einfach noch zu wenig Material im Vorfeld gab. Ja, also jetzt manchmal ist es dann eine Lizenz-Actionfigur oder eine Sammelfigur, die dann halt die fehlenden Puzzleteile noch schließt, vielleicht dann auch schon vor Filmstart, aber in der Regel wird eigentlich immer abgewartet, bis tatsächlich das fertige Produkt, sei es jetzt Serie oder Film, dann wirklich auch so im Kino gelaufen ist, um halt auch auf der sicheren Seite zu sein, dass es wirklich filmakkurat ist oder TV-akkurat ist und sich nicht um irgendein Promobild handelt, was man halt im Vorfeld von einer Kostümvariante gemacht hat. Auch da gibt's ja ganz viel.
Ja.
Insbesondere, weil dann halt für Promo-Figuren und so weiter, also man sieht ja hin und wieder auch diese lebensgroßen Figuren im Kinofoyer, die müssen einfach wahnsinnig früh in die Produktion gehen, damit die eben rechtzeitig fertig sind. Und da wird dann ganz oft einfach für den Film selber nochmal eine Änderung vorgenommen, die dort dann nicht abgebildet ist, was einem ja auch nicht auffällt, wenn die im Kinofoyer steht. Aber was dann halt natürlich für uns wieder ein Thema ist, wenn wir dann halt wieder bei dem Anspruch der filmakkuraten Kostüme sind.
Ja, genau. Ja, genau das kenne ich auch von Lego, dass dann irgendwelche Lego-Figuren rauskommen oder Lego-Sets rauskommen, nachdem der Film erschienen ist, bei die dann halt irgendwo eine Änderung haben, weil sie halt von irgendeiner Konzeptzeichnung oder so modelliert wurden. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall immer wahnsinnig cool, euch irgendwo zu sehen. Vor allem, weil ich selber ja tatsächlich, also mein Gott, das erste Mal Star Wars-mäßig zum Fasching gegangen bin ich vielleicht in der 4. Klasse oder so. Also da habe ich, das war auch nichts wirklich Wunderbares. Da habe ich mir einen Karateanzug angezogen und einen Bademantel drüber und war ein Jedi. Ich habe auch vor 2-3 Wochen mit dem Herrn Meyer gesprochen vom Laden Andere Welten in Hamburg. Da haben wir auch kurz über Kostüme geredet, dass Star Wars Kostüme, die so im Handel sind, einfach in der Qualität so wahnsinnig schlecht sind, dass die quasi nicht benutzbar sind. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig beeindruckend, was ihr da baut, weil das ist halt einfach, sieht halt einfach wahnsinnig gut aus.
Ja, also da, wie gesagt, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, dass es ja auch immer letztlich darauf ankommt, für was man ein Kostüm verwenden will. Und wenn es das Karnevalskostüm oder Faschingskostüm ist, was man einmal im Jahr trägt, dann ist es ja auch völlig klar, dass man nicht hunderte oder tausende Euros investieren will, um dieses Kostüm dann einmal im Jahr zu tragen. Aber da ist, wie gesagt, unser Anspruch auch ein anderer. Der Kostümbau ist unser Hobby, das Kostüme tragen ist unser Hobby. Worüber wir ja jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ja nicht nur das Besuchen von Conventions ist, um dann Fotos zu machen, sondern wir machen ja auch ganz viel im Charity-Bereich.
Stimmt.
Wo wir dann eben sozusagen die Aufmerksamkeitsstärke unserer Kostüme auch dafür nutzen, um halt karitative Organisationen zu unterstützen. Da passiert eben auch wahnsinnig viel. Und da hat natürlich jeder auch seine eigenen persönlichen Beweggründe dann, die eben auch jenseits des eigentlichen Kostümbaus liegen, warum man halt eben bei uns Mitglied werden will. Und die 501st Legion hat ja weltweit sich den Charity-Aspekt sehr stark auf die Fahne geschrieben. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie einfach die Gründungsgeschichte der Legion einfach ist. Und Alvin Johnson, der ursprüngliche Gründer der 501st Legion, begonnen hat, sozusagen dieses Thema halt ins Leben zu rufen, um gerade eben für den guten Zweck Aufmerksamkeit zu schaffen und dann eben auch Spenden zu generieren aufgrund eines persönlichen Schicksalsschlags sozusagen. Mhm. Und seitdem ist die Legion eigentlich auch weltweit immer unterwegs mit dem Motto Bad Guys Doing Good.
Stimmt.
Genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also einfach diese wohltätige Arbeit und eben mit dem Hobby, was uns Spaß macht, was uns begeistert, eben nicht nur andere Leute zu begeistern, sondern auch wirklich noch was Gutes tun zu können, ist dann schon nochmal eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also haben wir zum Beispiel auch bei Star Wars Identities, was er ja ursprünglich schon angesprochen hatte in München, gab es beispielsweise auch eine sehr schöne Aktion mit Make-A-Wish, was eine Organisation ist, die versucht, schwerkranken Kindern ihre größten Wünsche zu erfüllen. Und da gab es dann eben eine Star Wars-bezogene Aktion, wo dann eben ein Kind eine Reise nach München bekommen hat mit dem Besuch von Star Wars Identities, mit der ganzen Familie. Und als Versüßung des Ganzen sozusagen konnte man dann halt Mitglieder von der German Garrison in der Ausstellung treffen.
Und, ach, das ist schön.
Wir haben dem Guten dann auch einen wundervollen Todesstern als Bausatz übergeben dürfen, den er sich eben ganz groß gewünscht hatte. Also aus seinem Todesstern-Bausatzwunsch wurde dieses komplette Mind-blowing-Erlebnis sozusagen mit der ganzen Familie. War echt ein sehr, 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 sehr schöner Moment, sehr, sehr emotionaler Moment. Wir besuchen auch kranke Kinder in Krankenhäusern zum Beispiel, sofern es eben der Zustand zulässt. Und das sind wirklich auch immer so ganz, ganz emotionale Momente abseits von dem eigentlichen Star Wars-Erlebnis.
Ja, das stimmt. Das wird auch sehr schön tatsächlich, wenn ich da nochmal drauf hinweisen darf, sehr schön auf eurer Instagram-Seite präsentiert. Da kriegt man immer sehr gut mit, wenn ihr eben solche Aktionen macht. Also jetzt zurzeit ja leider wenig, aber davor hat man da sehr viel gesehen. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo euch, finde ich, auch sehr, sehr, sehr viel Anerkennung gebührt. für die Arbeit, die ihr da
ja,
macht.
Ja, vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr. Wie gesagt, wir sind auch immer sehr, sehr motiviert und engagiert dabei. Ja, und wir versuchen natürlich auch immer, das gut möglichst zu dokumentieren, sei es auf Facebook unter German Garrison oder auf Instagram unter Fiverr First German Garrison, weil du jetzt gerade Instagram angesprochen hattest. Da freuen wir uns natürlich auch über jeden, der mitguckt, uns folgt und dann natürlich gerne auch kommentiert.
Wir packen den Link dazu in die Shownotes.
Ich werde alles unten in die Beschreibung, beziehungsweise jetzt auf YouTube, alles in der Beschreibung, beziehungsweise in der Beschreibung des Podcastes, findet ihr natürlich auch den Link zu der wahnsinnig interessanten Datenbank der Kostüme, weil da sollte sich jeder mal durchklicken.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich auch vielleicht, um es zusammenzufassen, ein wahnsinnig guter Anfangspunkt, einfach mal zu gucken, was gibt es an Kostümen, was möchte ich machen, weil ich glaube, diese Entscheidung zu treffen oder zumindest mal einzugrenzen ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist es ein Fass ohne Boden, weil man sich einfach verzettelt. Also man muss sich wirklich selber überlegen, welcher Charakter interessiert mich. Das muss ja jetzt auch gar nicht unbedingt ein Charakter der Fiverr First Legion sein. Das kann natürlich auch ein Charakter der hellen Seite sein. Dann eben entsprechend bei der Rebel Legion, da gibt es auch entsprechende Datenbanken, wo man dann eben die Informationen zu den verschiedenen Kostümen findet. Aber diese Informationsphase sozusagen, das ist wirklich der Anfangspunkt und da sollte man auch viel Zeit investieren, dass man auch wirklich sich darüber bewusst wird, in Anführungszeichen, worauf man sich einlässt. Weil es natürlich nichts ist, was man von heute auf morgen aus einer Laune heraus machen sollte. Zum einen, weil es sehr, sehr viel Aufwand ist. Zum anderen, weil es natürlich auch Geld kostet. Und man selber ja auch wirklich bewusst die Entscheidung treffen muss, ja, ich will das dann machen und auch wirklich durchziehen.
Ja.
Und deswegen ist, also wie gesagt, Kostümdatenbank absoluter Bringer, generell, um sich halt zu informieren und dann im zweiten Schritt, wenn man das ein bisschen eingegrenzt hat, auf jeden Fall in dem entsprechenden Detachment-Forum sich anmelden. Wir haben auch ein öffentliches Forum auf unserer deutschen Seite. Das ist jetzt aber nicht spezifisch auf irgendwelche Kostümgruppen, sondern halt generell für die German Garrison. Auch da kann man sich, wenn man interessant ist, einfach mit einem Account anmelden, seine Fragen reinposten und dann mit Mitgliedern oder Gleichgesinnten einfach drüber sich austauschen, was denn dann eigentlich im Detail so dahinter steckt.
Da werde ich auch mal reingucken. Ich habe gerade auf das Forum geklickt bei euch auf der Seite. Da werde ich mich auch nochmal durchklicken, denke ich mal.
Genau, also da kann man Fragen stellen zu Kostümen an sich, aber auch einfach technischer Natur. Wie mache ich bestimmte Sachen? Wie funktioniert die German Garrison? Wie funktionieren bestimmte Sachen?
Ja.
Da findet sich also dann auch in der Regel immer jemand, der dann auch mit entsprechendem Rat dann zur Seite steht. Und wie gesagt, wenn es sehr speziell wird in Bezug auf bestimmte Kostüme, dann ist man einfach in den englischsprachigen Detachment-Foren natürlich auch sehr gut aufgehoben. Ja. Mit dem Wermutstropfen, dass das dann halt in der Regel Englisch ist.
Ja.
Gut, aber da gibt es ja mittlerweile auch Mittel und Möglichkeiten, den etwas eingerosteten Englisch-Skills auf die Beine zu helfen.
Ja, klar.
Genau. Also das ist es dann. Ich habe jetzt noch was... Oder was heißt noch mitbekommen? Ich habe noch was offen. Ihr habt noch einen Förderverein.
Wir haben auch einen Förderverein, genau.
Das heißt, man kann euch irgendwie unterstützen. Wie denn?
Genau, also es gibt den Förderverein, der German Garrison, der sich im Prinzip zum Ziel gesetzt hat, unser karitatives Tun zu unterstützen, weil auch wir natürlich halt einfach bestimmte Sachen brauchen, eine bestimmte technische Infrastruktur für unser Forum, für die Mitglieder, aber auch für die Website und so weiter. Und wir sind ja absolut nicht kommerziell sozusagen. Also wir sind alles Fans. Wir haben jetzt kein Budget. Die Mitgliedschaft in der German Garrison an sich ist auch sozusagen beitragsfrei. Also es kostet keinen Mitgliedsbeitrag, wie es vielleicht in manch anderem Club der Fall ist. Deswegen erhalten wir eben Unterstützung durch den Förderverein. Und dort kann man spenden, tatsächlich.
Kann man spenden. Den findet ihr auch auf der Website, wenn sich da jemand berufen fühlt. Genau.
Genau.
Und man kriegt euch ja auch noch, man kann euch ja auch anfordern quasi für Feste, Hochzeiten, Messen und so weiter und so fort, wenn gerade mal kein Corona ist.
Wenn kein Corona ist, genau. Ja, wenn ihr jetzt online geguckt habt, wir haben ja jetzt gerade kürzlich dann tatsächlich einen Krankenhausbesuch trotz Corona gemacht, in Abstimmung dann natürlich mit den entsprechenden Stellen, dass das auch soweit alles dann einwandfrei läuft, weil da leider, muss man ja sagen, ein wenig die Zeit drängte, einem jungen Star Wars-Fan eben diesen Wunsch zu erfüllen. Und dementsprechend, klar, wenn jemand Interesse hat, dass wir eine Veranstaltung besuchen oder ein persönliches Fest besuchen, dann kann man sich eben über unsere Website an uns wenden. Da gibt es das Kontaktformular, wo man dann schon mal eben vorab sozusagen auswählen kann, um was es ungefähr geht. Ganz wichtig, in welcher Region in Deutschland man ist, damit die Anfrage dann auch eben bei dem richtigen Spot eben gleich landet. Und dann könnt ihr mit dem Team vor Ort dann letztlich alles weitere klären. Wichtig ist halt, wir sind keine Eventagentur. Wir sind Privatleute, die das alles in unserer Freizeit und als Hobby machen. Da gucken wir natürlich immer, dass wir möglichst viele Wünsche erfüllen können, aber können es halt natürlich nicht immer 1000-prozentig versprechen. Deswegen, wenn ihr damit liebäugelt, einfach so früh wie möglich eine Anfrage schicken und dann setzen sich die Kollegen vor Ort dann entsprechend mit euch in Verbindung.
Super.
Ja, sehr cool. Das ist doch ein schöner Schlusspunkt.
Ja. Wir werden unter fast punktgenau auch in deinem Zeitlimit fertig.
Ja, genau.
Ja.
Ja, da bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, Jochen, für diese wahnsinnig spannenden Eindrücke. Das war echt super erhellend. Ich konnte sehr viel lernen gerade und muss mich noch mal ein bisschen durch die Kostüme durchklicken.
Ja, also wenn dir mal langweilig ist, wenn es dich interessiert, das ist ein schier unendlicher Fundus.
Ja.
Und macht tatsächlich auch Spaß, dann einfach mal zu gucken und halt auch wirklich dann den Leuten einfach einen Eindruck zu vermitteln, was tatsächlich halt dann dahinter steckt. Ja. Hinter so einem Stormtrooper-Kostüm oder einem Kylo-Kostüm oder einem Vader-Kostüm oder einem Kopfgeldjäger oder jedem anderen, der... Ja. Weiß ich nicht. Hunderten von Kostüme.
Ich glaube, ich muss mal da die Nähmaschine von meiner Mutter beschlagnahmen ein Wochenende.
Auf jeden Fall schon mal üben.
Genau, einfach mal testen. bisschen Verschnitt produzieren, nennt man das dann auch.
Für Nähte, ich kann Anfang August super ein paar Masken brauchen, wie du ja weißt.
Ja. Sehr gut. Ja, wunderbar. Jochen, vielen Dank,
Übung
dass du
macht
dabei
den Meister,
warst.
So ist das, gell?
Bitte?
Übung macht den Meister.
Ganz
Übung
genau, macht den Meister. Immer. Ganz genau. Vielen Dank, dass
Bei
du dabei warst. Oh, darf ich
ja,
jetzt
vielen Dank euch für die Einladung. Ja. Hat mich sehr gefreut. Und ja, schön, dass ich ein bisschen was über unseren Club, über die Legion erzählen konnte. Und ja, schön, dass es euch so begeistert hat. Wir freuen uns natürlich immer, wie gesagt, auch über Zuschriften, über die Website, über die sozialen Medien, Facebook, Instagram. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch.
Das machen wir auf jeden Fall und ich hoffe, die Hörer dieses Podcasts machen das genauso.
Genau.
Und da bleibt mir nur noch zu sagen, danke Tobi, dass du dabei warst.
Ja, immer gern.
Danke Jochen, dass du die Zeit dir genommen hast für uns hier und danke fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.